Und wenn jemand sagt, ja, ich will in dem nächsten Ort noch einen Standort aufmachen, dann sage ich, denk da nochmal genau drüber nach. Das ist nicht so einfach, wenn du mehrere Standorte hast. Wie bekommst du das hin, dass du 4 Standorte koordinieren kannst, dass die alle unter Kontrolle sind als Unternehmer, dass die alle funktionieren? Wir alle sind Kunden dort, wir alle gehen in die Gastronomie, mehr oder weniger. Aber weißt du auch, wie dieses Geschäftsmodell funktioniert? Weißt du, wie viel Kapital du brauchst? Weißt du, wie dieser Workflow abläuft? Ich frage mich dann immer, wie machen die das? Weil die Nahrung ist ja eine verderbliche Ware. Wie viel kauft man da ein und wie lange hält das Ganze sich? Ich habe nicht viel Ahnung von Gastronomie als Geschäftsmodell. Aber mein Gesprächspartner hat ganz viel Ahnung davon. Denn er hat 2 Steakhäuser, wirklich First-Class-Steakhäuser in Düsseldorf. Er hat 1 in Köln und mein Lieblings-Steakhouse in Dubai. Und seit 2020 esse ich wieder Fleisch. Davor habe ich 19 Jahre lang kein Fleisch gegessen. Und seitdem suche ich mir die besten Steakhäuser in Dubai. Und das hier ist wirklich mit Abstand das Beste. Also jetzt schon vorab, das hat nichts mit dem Interview zu tun, jetzt vorab, wenn du in Dubai bist und du bist in Downtown, dann gehst du zu Reef and Beef. Also das Fleisch ist der Wahnsinn, der Service ist der Wahnsinn, das Ambiente ist genial. So, jetzt erstmal genug und jetzt reden wir über das Geschäftsmodell. Lieber Mansour, vielen Dank für die Einladung.
Dankeschön auch, dass es kommt.
Und meine allererste Frage ist immer, wie funktioniert dieses Geschäftsmodell? Was ist dein Geschäftsmodell und wie funktioniert es?
Ich finde, dass Sie Zeit genommen haben für uns, oder du. ich mache den Geschäft nicht jetzt seit gestern, bin ich in der Branche seit mittlerweile 31 Jahre und seit 2008 bin ich selbstständig, habe ich da klein angefangen und mittlerweile habe ich einen großen Sprung gemacht. Jetzt seit September sind wir auch in Dubai. Wie funktioniert das? Das ist mit viel Aufwand natürlich, aber wenn man einmal daran ist, dank meiner langjährigen Erfahrung und mein gutes Team und dahinter etwas versteht auch.
Okay, und so dass die Zuschauer und Zuhörer ein Gefühl dafür bekommen, wie sowas geht. Wir hatten im Vorfeld schon gesprochen, hier gibt es ungefähr 104 Sitzplätze. Das habe ich noch in Erinnerung, 140, 150?
Nicht mehr, also es ist ganz total, wir haben draußen drin und oben, das sind um die 400, aber es sind verschiedene Bereiche.
Okay, 400.
Im Restaurant, wir haben jetzt bei Valentinstag knapp 200 Gäste hier platziert.
Okay.
Und wenn man ein bisschen eng ist, 200 Plätze, ansonsten 160, 170 und ein bisschen großzügig platziert.
Okay, und es sind fast 100 Leute Personal, die du hast.
Ja, aber genauer gesagt 106.
106, okay, 106. 150 Plätze, 160 Plätze. Das ist ja ein Kostenapparat. Du hast 100 Leute, die da laufen. Du hast die Miete da. Du hast den Wareneinsatz. Du musst die Ware kaufen. Wie geht das? Also wie viel Umsatz muss man machen, damit das sich zumindest Kosten deckt?
Überall ist es im Anfang, braucht es einen Anlauf. In Dubai vielleicht ein bisschen länger, weil hier ist es sehr, sehr schnelllebig und die Konkurrenz groß. Hier in Dubai gibt es um die 14.000 Restaurants.
Wow,
14.000. 14.000. Durchschnittlich pro Tag werden 3 Restaurants aufgemacht in Dubai.
Pro Tag 3 neue?
Ja, und eine kommt aus einem anderen.
Ja.
Und dennoch, wir haben unseren Platz, gefunden oder mittlerweile in den kurzen Zeit mittlerweile viele Gäste kennen uns, aber braucht trotzdem seine Zeit und ist ein bisschen anderes als in Europa, weil, wie gesagt, hier sind meistens schnelllebig. Mhm. Wenn ein Tourist kommt für uns zum Beispiel vor 1 Woche oder 10 Tage und in Dubai in jeder Hotel oder Umgebung gibt es so viele Möglichkeiten, der muss man gar nicht den Ort verlassen.
Mhm.
Und daher ist ein bisschen schwer, dennoch dank unserer gute Qualität, guter Service, guter Ruf von Deutschland, wir haben unseren Platz hier gesichert.
Okay, dann gehe ich nochmal einmal zurück in die Zeitreise. Magst du mir erzählen, wie das entstanden ist, 2008 in die Selbstständigkeit? Was ist vorher alles passiert, dass du dann gewagt hast, ein Steakhouse aufzumachen in Deutschland?
Lange Geschichte. Also ich bin seit, was für ein Zufall. Heute der 17.
Ja.
Exakt vor 32 Jahren. Wegen 17. Februar 1992 bin ich nach Bundesrepublik Deutschland angekommen. Und ja, da war natürlich nicht einfach. Viele, viele, viele steinige Wege natürlich sich hinter mir lassen. Also von damals bin ich als Flüchtling nach Deutschland gekommen. Ich bin ursprünglich gebürtiger Afghaner, also komme ich aus Afghanistan. Und damals wegen Krieg in den 90ern, 80ern, also 20-Jährige bin ich nach Bundesrepublik Deutschland angekommen und habe ich alles gemacht, von Telewaschen und Putzen und Schweinestall sauber machen bis zum Küchenfee, Kellnern. Und so bin ich in der Gastronomie reingebrochen. Bis 1997 dann in dieser Modalität von Gastronomie, die heute ich betreibe, in Frankfurt am Main. Und auch ein großen, großen, großen Dankeschön und Anerkennung. Ohne die wäre heute nicht hier. Und danke an Christian Mock, meine Ex-Chef. Und da hat meine Karriere in diesem Niveau hat angefangen. Ich war bis 2008 bei der Mock-Gruppe dort als Restaurantleiter gearbeitet. Und danach, 2008 war geplant eigentlich, dass mit meinem Chef zusammen in Düsseldorf uns expandieren. Aber dann aus persönlichen Gründen, leider ist der Vater ist krank geworden. Und dann habe ich meine Wege allein geführt.
Okay.
Mit seinem Genehmigung natürlich.
Okay.
Und habe ich mein erstes Steakhouse, Classic Western Steakhouse an der Tussmannstraße aufgemacht in 2008. Und kurz danach, nach 9 Monaten, habe ich keinen Platz mehr gehabt. Und in 150 Meter Entfernung auf derselben Straße meine erste Ruf und Biff aufgemacht. Und dann im 25. November 2008 unsere Filiale in Köln aufgemacht. Ja, und dann war der nächste war nicht Sprung, das sage ich schreibe, das war ein Flug, der uns nach Dubai gebracht hat. Jetzt seit September sind wir auch hier.
Okay, aber in welcher Reihenfolge hast du in Deutschland aufgemacht? Du hast 2 in Düsseldorf, 1 in Köln. Wie ging das los?
In Düsseldorf war mein erster Laden, wie gesagt, das ist der Classic Western Steakhouse an der Tussmannstraße, muss ich auch sagen. Und dass ja die Rufendiefs hier sauer sind, das ist immer noch mein Lieblingskind.
Okay.
erste Auto, erste Liebe. Da hat alles angefangen. Und von dort habe ich mich jetzt, sage ich nicht groß gemacht, sondern weiterentwickelt.
Okay, gut. Also da war das Erste, dann das Zweite?
War das Riff und Beef.
Auch in Düsseldorf?
Auch in Düsseldorf.
Okay. Dann kam Köln?
Dann kam Köln.
Wie viele Jahre liegen dazwischen jeweils?
Zwischen Classic West und Riff und Beef war knapp mal nicht ein Jahr, so 11 Monate.
Wow.
Weil ich habe 100 Plätze ungefähr im Classic West. Ich musste täglich hunderte Gäste wirklich absagen aus Platzmangel. Und dann habe ich den Different Beef, der Nachbarschaft war der Laden frei geworden, habe ich direkt zugeschlagen und Different Beef zustande gekommen. Und danach, das war 2009 war das. Und 2016 dann nach Köln.
Okay.
Weil unsere Kölner Gäste hat mich dazu bewegt, dort auch was aufzumachen.
Okay. Und dann letztes Jahr, also 2023, Dubai.
Ja.
Warum Dubai?
Dubai ist Zukunft, kann man sagen. Also in Dubai, hier ist es allgemein Sicherheit, Geschäftserfolge und kommt. Mit einem Satz kann ich sagen, Dubai ist Zukunft.
Okay, ja, sehe ich auch so. Auch eine Frage. Ganz viele Unternehmer haben ein Kerngeschäft und wenn jemand sagt, ja, ich will in dem nächsten Ort noch einen Standort aufmachen, dann sage ich, denk da nochmal genau drüber nach. Das ist nicht so einfach, wenn du mehrere Standorte hast. Wie bekommst du das hin, dass du 4 Standorte koordinieren kannst, dass die alle unter Kontrolle sind als Unternehmer, dass die alle funktionieren?
Ist nicht einfach, aber dank meinem Team und vor allem meine deutsche Team muss ich auch ganz, ganz laute Dankeschön sagen an allen wirklich, von Reinigungskraft bis Manager, die dort gut mir Rückendeckung geben und die Läden funktionieren. Und auch hier mein Team natürlich, wenn ich auch nicht hier bin, ist nicht einfach, aber mit guter Organisation, mit gutem, sage ich mal so, es ist im Prinzip kann man das alles hinbekommen.
Okay, jeder sucht diese Mitarbeiter, jeder Unternehmer sucht die Mitarbeiter, auf die er sich verlassen kann. Wenn du dich um das neue Geschäft in Dubai kümmerst, laufen trotzdem die deutschen Geschäfte. Wie komme ich als Unternehmer an diese Mitarbeiter? Wie lange dauert das? Wo findest du diese Mitarbeiter?
Meinen Sie jetzt...
Wie findest du den?
Also hier in Dubai, was Mitarbeiter angeht, hier gibt es wirklich viel einfacher als in Deutschland.
Ja.
Aber leider muss ich auch dazu sagen, dass er nicht in deutscher Qualität.
Klar, nicht die Qualifikation. Ja,
ja, hier ist er Mass als Klasse.
Ja.
Leider muss ich dazu sagen, es ist auch so. Aber unser deutsches Team, auch nicht einfach, Personal, das weiß jeder. Auch in allem Bereich, vor allem in der Gastro, ist nicht einfach. Aber wenn man über gute Bezahlung und guten Umgang, gute Schulung und kann man auch ein Team bauen, ist es möglich. Weil ich bin wirklich einer der wenigen Gastronomen, teilweise, ich habe Mitarbeiter, das seit 15 Jahre, 14 Jahre, 13 Jahre, in Gastronomie ist es sehr, sehr, sehr selten. Also mein Team wirklich. Also ich habe Mitarbeiterin seit Beginn, bevor ich aufgemacht habe, bis heute ist mit mir Frau Heiseler, Gabi, hallo an dieser Stelle und unter anderem. Also 80% meiner Gäste sind Minimum 7, 8, 9 Jahre bei mir.
Okay, du hast die Gäste bleiben sehr lange, die Mitarbeiter bleiben sehr lange. Wie findest du die? Wie findest du Mitarbeiter? Also hast du eine Faustformel, dass du sagst, ich muss 10 Leute einstellen, bis dass ich den richtigen habe oder... Sind es 30, bis dass du den richtigen hast? Wie viele musst du?
Ja, das Arbeitsmarkt ist gerade, wenn wir von Deutschland sprechen, ist es nicht einfach. Wir wissen das, also ich möchte auch nicht irgendwas falsch sagen. Es ist sehr, sehr, sehr schwierig. Und Gastro trotzdem, wie gesagt. Und wir versuchen das Beste und nur durch mit dem guten Schulung, mit dem guten Umgang, mit dem guten Akzeptanz und gute Zusammenarbeit. Wir halten die Teams zusammen, dass die auch uns Rückendeckung geben und von Herzen bei uns sind und arbeiten.
Okay. Wenn du das Recruiting machst für Deutschland und für Dubai, was ist der Unterschied?
Oh, der Unterschied ist riesig. Weil hier man hat so eine große Auswahl, zum Beispiel... Als wir letztes Jahr, wie wir aufgemacht haben, also wir haben Casting gehabt vor der Personalsuche. Ich habe persönlich um die 400 Interviews durchgeführt und genauso viel sogar mehr hat unser Regionalmanager und Küchenchef. Also wir haben über 1000 Interviews durchgeführt und wir haben wirklich das Beste passend für uns, haben wir ausgesucht in unser Team reingebracht.
Okay, du hast jetzt 100 Mitarbeiter, das heißt, man muss so 10 Interviews in Dubai führen, damit einer eingestellt wird.
Richtig.
Okay, wie ist es in Deutschland? Wie läuft es da?
In Deutschland ist leider dagegen umgekehrt, also selten wirklich, da kommen auch Mitarbeiter, aber unqualifiziert.
Okay.
Viele junge Leute momentan, was sie bei uns sich bewerben, die bringen nicht das notwendige Erfahrung. Sind meistens Schüler oder wenn wir Lebenslauf lesen, kommen von den anderen Branchen und in Deutschland ist es deutlich schwieriger.
Okay, was ist dir lieber? Erfahrene aus der Gastronomie, die du dann trainierst oder Quereinsteiger, die du dann trainierst?
Beides. Also wir haben in Deutschland zum Beispiel, ich kann mir heute als Beispiel sagen, wir haben einen Kollegen, der vor 13 Jahren mittlerweile, ihre Schwester hat bei uns gearbeitet damals, und wir haben jemanden gebraucht, dass er Garderobe machen muss. Und heute sie ist der Teamleiter. Und wir bringen auch die Leute bei, je nachdem, ob die jetzt lernfähig sind, das sieht man nach einer kurzen Zeit. Und da achten wir drauf. Wir haben auch viele Quereinsteiger, die bei uns Fuß gefasst haben und kann ich sagen, auch einen besten Job machen heute.
Okay. Wie sieht das Trainingsprogramm aus? Das wird sicherlich in der Küche anders sein als im Service, aber was muss ich mir vorstellen? Wie viel Training bekommt ein Mitarbeiter, bis dass er so arbeitet, wie du es gerne hättest?
Das, also egal wer bei uns fängt an, sei es in Deutschland oder hier, in den ersten 2-3 Wochen, der läuft nur mit.
Okay.
Ja, läuft nur mit, lernt, kennenlernt erstmal das System, die Tischnummern und so weiter. Und je nach Position, das wird einzeln trainiert. Mhm. Wenn jetzt zum Beispiel, jetzt kommt einer, der Kellner werden sollte, und den Grundkenntnis wird ihm erklärt, und danach wird er mit RFAN-Kellner also einfach so mitläuft und langsam einsteigt, und wir probieren auch gegenseitig, also lassen wir uns bedienen und die erfahren, und da sieht man in praktischem Leben, korrigieren wir deren Fehler und so weiter, und wir geben unseren Mitarbeitern Zeit.
Okay.
Wir geben erstmal was und dann verlangen wir es zurück. Wenn auch erfahrene Mitarbeiter kommen, sogar von anderen Branchen, ihre Gastronomie ist individuell, und der eine zum Beispiel bei italienischer Küche gearbeitet hat oder im Service, ist definitiv anders als das bei uns. Und für die Leute geben wir auch Zeit. Und bei uns ist es nicht so, dass wir Saisonmitarbeiter brauchen, sondern wir wollen, dass sie langfristig bei uns bleiben. Und deswegen geben wir auch den Leuten Möglichkeiten, zu lernen.
Wie viele von 10, die an den Start gehen, wie viele davon überstehen dann die ersten 3-6 Monate? Wie viele kommen durch?
Also bei der Auswahl, wir achten sehr drauf. Mhm. Wir wissen das, okay, was ist das, was er gemacht hat. Und ja, irgendwie nach so langer Erfahrung, man sieht sofort, ob der das brauchbar ist oder nicht. In der Regel, bevor wir einstellen, jemanden wirklich achten wir drauf, muss 80%, das wird das auch bleibt bei uns. Aber das ist der Fall ist in Deutschland. In Dubai ist dagegen ein bisschen anderes. Hier ist es sehr, sehr schnelllebig, auch in den Gastrobereich und allgemein. Wenn man hier die Lebensläufe sieht, hier ist es 5 Jahre in Dubai in den 10 Restaurants gewesen.
Okay.
Also der wechselt sich sehr, sehr oft.
Warum ist hier so ein Wechsel? Weil die dann jedes Mal mehr Geld bekommen oder was ist da?
Auch. Und auch hier ist die Qualität von der Arbeit, das ist auch nicht so, weil meistens die sind anders fixiert. Die sind eher nicht individuell. So, man braucht so einen Job, der normalerweise, sage ich mal so, in den europäischen Ländern eine Person erledigen soll, und hier braucht man 3.
Okay. Dafür zahle ich aber auch nur ein Drittel, oder?
Nicht unbedingt. Da muss ich dazu sagen, ich stapel sich, weil hier braucht man mehr Manager und mehr Generäle als Soldaten. Und das macht die Sache ein bisschen schwierig.
Weil die Generäle die ganzen Soldaten beobachten müssen, anweisen müssen, und kontrollieren müssen.
Und die Generäle sind nicht günstig.
Okay, gut. Also ich brauche mehr Führungskräfte.
Mehr Führungskräfte. Zum Beispiel, wir haben in der Küche 4 Spüler hier und ein Chefspüler.
Okay.
Ich brauche 4 Damen, das sind 2 Herren und 2 Damen, die Toilette reinigen von der Reinigung. 4 Stück.
Wow.
Wir brauchen zum Beispiel 7 Empfangdamen.
Wow.
Und plus Reservierungsmanagerin. Und wir haben um die 30, 37 Mann in der Küche.
Wow.
Wobei, wenn ich vergleiche, zum Beispiel, ich habe in Köln unseren großen Laden. Wenn er richtig voll ist, Wochen da und arbeiten wir so 6 in der Küche. Aber das ist keine Kritik an Dubai, aber das ist ein Dubai-System, ist so.
Okay, also nochmal, in Deutschland schafft ihr mit 6 Leuten das, was über 30 in Dubai hier
gut, die 30, wir haben die 7-mal der Woche auf, wir haben auch hier natürlich fast 22 Stunden Laden auf, wir geben ein Frühstück für unsere Gäste und das verstreckt sich. Also wir haben das doppelte Menge auch als in Deutschland.
Wow, okay, gut. So, jetzt mal eine Frage, wie schaffst du es, dass die zumindest die Deutschen so lange bei dir bleiben? Was tust du für deine Mitarbeiter, dass die 15 Jahre bei dir sind?
Guter Umgang, immer ein offene Ohren haben, deren Probleme nicht ignorieren, rechtzeitig bezahlen, gut bezahlen. Und ist in meinem Betrieb persönlich ist es sehr familiärische Atmosphäre und ich achte darauf, dass die Mitarbeiter, die dort anfangen, die werden von den anderen Kollegen akzeptiert und respektiert.
Okay, gut.
Und für die Schwächen, ich bin deren Deckung. Und lasse ich nicht, dass hier der Neuling reinkommt oder da achte ich sehr darauf. Und dieses System ist bei uns schon seit vielen Jahren und auch die älteren Kollegen wissen schon dann, und die nehmen auch mit Herzen auch Neulinge auf. Und unser Erfolg ist, unsere Motto ist Teamwork.
Mhm.
Jeder macht alles. Selbst der Restaurantleiter, wenn es sein sollte, geht in die Küche, die Kollege hat irgendeinen pustet Teller oder umgekehrt. Also Teamwork.
Okay, gut. Ich beobachte, dass du fast immer hier bist. Also wenn du in Dubai bist, dann bist du hier. Wenn ich zum Abendessen komme, und ich war jetzt schon ein paar Mal da, ich glaube, ein oder zweimal warst du nicht da, sonst warst du immer da. Warum ist das so wichtig, als Chef, als Inhaber, jeden Tag da zu sein? Warum kann ich nicht? Du hast doch genug Mitarbeiter, warum geht das nicht alleine?
Richtig. So, das ist meine Prinzip allgemein, egal welchen Laden ich aufmache, am Anfang, mindestens erst ein Jahr, sage ich mal so, ich muss den Laden so etablieren, damit danach diese Routine reinkommt.
Okay.
Und dann kann ich mir auch erlauben, mich ein bisschen zurückzusehen. Ein gutes Beispiel jetzt, ich bin 3 Wochen immer in Dubai und 1 Woche, wenn überhaupt, bin ich in Deutschland. Aber mein Deutsch lernen soweit diese Routine jetzt drin, damit auch geht auch ohne mich.
Okay.
Aber ich vermisse natürlich meine Gäste, mein Team deswegen ich bin ja oft am Anfang hier, damit das Setup, also das System muss man ja etablieren, wo es sein sollte.
Ja. Und das ist ein Family Business. Du hast, weiß ich nicht, Bruder aus deiner Familie, Menschen mit in diesem Business mit drin?
Die arbeiten hier. Ich habe auch Geschwister von mir, sind auch in allen Läden beschäftigt. Die sind beschäftigt, ja. Also okay. Es ist nicht eine Beteiligung, sondern es ist ein Familienbetrieb, kann man sagen.
Okay. Welche Vorteile hat das?
Vorteile und Nachteile.
Okay, erzähl mal.
Ja, Vorteile ist, dass da achtet, sage ich mal so, muss ich das nicht verallgemeinern. Es gibt es auch, wenn die da sind, sind sie als Aufpasser da.
Ja.
Kann man so sehen.
Mhm.
Und gibt es auch manchmal als Familienmitglieder, dass die sich etwas mehr erlauben, denn normalerweise man darf nicht.
Okay.
Und das sind positive und negative.
Okay,
aber dennoch, ich bin sehr, sehr froh, dass ich wirklich meinen Familienangehörigen bei mir habe.
Also Familie ist ja, Blut ist immer dicker. Das heißt, denen vertraust du, die haben immer ein Auge da drauf und du erfährst, was da wirklich passiert. Okay.
Aber was Arbeit und Regeln angeht, das gilt für alle gleich.
Okay, gut.
Ja, also selbst meine Söhne, wenn der wirklich da sind und ich esse von Personalessen gleich essen wie meine Mitarbeiter und mein Bruder und meine Söhne genauso. Also daher,
mhm.
Es ist deswegen ist auch ein Grund, wirklich, dass unsere Mitarbeiter uns so wohlfühlen bei uns.
Okay. Du hast ein Millionen-Business, das Business ist etabliert, du hast gute Mitarbeiter. Was motiviert dich, jeden Tag in die Betriebe zu gehen?
Ja, das ist mein Werk. Das ist mein Baby, das ist mein Business, das ist meine Zukunft und da habe ich auch Spaß daran.
Ich mag die Frage nicht, aber ich stelle sie dir jetzt einmal. Wie lange willst du das noch machen?
Ich bin jetzt 52, ich glaube ein paar Jahre noch, also werde ich das tun, kann ich nicht genau sagen. Also bin ich auch nicht der Typ, dass ja jetzt, ich fühle mich noch nicht so alt, dass ich an Aufhören zu denken. Also,
das kannst du ja auch noch machen, bis dass du 70 bist oder so, ne?
Ja. Also ein paar Jahre ist es auf jeden Fall, bis 60 definitiv.
Gut, wunderbar. So, ich würde gerne mal diese Customer Journey durchgehen. Ganz vorne, wie findet ein Gast das Lokal? Also egal ob Deutschland oder Dubai, wie bringst du die Gäste hier hin, dass die das erste Mal hier hinkommen, dass du sie überzeugen kannst von deiner Qualität?
Also das ist einmal, das ist durch das Marketing natürlich. In Dubai ist es deutlich schwieriger als in Deutschland, weil, wie gesagt, habe ich am Anfang auch erwähnt, das Konkurs ist sehr groß. Der Stadt bietet auch so sehr, sehr, sehr viel und ist sehr kurzlebig. Und das sind weniger Einheimische, dass sie permanent hier bleiben, von den Geschehen von der Stadt mitkriegen.
Mhm.
Und ob jetzt die Geschäftsleute hier sind vor einem Monat oder eine Woche oder 10 Tage und dann ist es sehr, sehr, sehr wechselhaft. Und das macht in Dubai die Sache ein bisschen schwierig. Aber dennoch durch einen guten Marketing und einen guten Ruf, was man erreichen kann, das ist zum Glück, wir aber das erreicht haben in kurzer Zeit, bringen wir Gäste einmal rein. Einmal reinbringen ist eine Sache und dann behalten ist eine andere Sache. Einen Laden voll zu bekommen, ist viel, viel einfacher, als voll zu behalten.
Okay, gut. Wie viel Prozent, also jetzt fangen wir mal in Deutschland an, das wird einfacher sein. Wie viel Prozent sind Stammgäste, die immer wieder kommen? Und wie viel Prozent sind Gäste, die das erste Mal kommen?
Zum Glück, in Deutschland habe ich meinen ersten Gast heute noch als Gast.
Oh, wow, gut.
Ja, wenn ein Gast nicht mehr zu uns kommt, mit 99% es liegt nicht an uns, sondern auf einmal ist er nicht mehr in der Stadt oder ist nicht so viel rotes Fleisch.
Ja. Können.
Oder irgendeinen anderen Grunde. Mhm. Also wir in Deutschland, kann ich sagen, wir leben von 80% der Stammgäste. Und meine Mutter ist, der Gast kommt als Gast rein und geht als Freund raus.
Okay, Wahnsinn. 80% Stammkunden, dann brauchst du viel weniger Geld fürs Marketing. In Dubai wird das ganz anders sein, weil du neu bist, weil die Stadt eine viel höhere Fluktuation hast, weil viele Touristen da sind. Aber wie viel Prozent deiner Gäste sind jetzt schon Stammkunden nach den paar Monaten?
Ja, wir haben auch eine Resonanz. Wie gesagt, hier, wir sind sehr, sehr zufrieden. In dieser kurzen Zeit, prozentual, sage ich mal so, wir haben zwischen 15 und 20% Gäste, die unser System, also unsere deutsche Gäste kenne ich fast jeder persönlich.
Mhm.
Und auch wenn nicht von der NRW oder Umgebung kommen, wenn sobald ja so ein Deutschsprachiger, da komme ich zum Gespräch oder frage ich, wie sind sie auf uns gekommen? Und dann kommen die, nee, das mache ich auch in Deutschland.
Mhm.
Deswegen, man muss Gespräche suchen zum Gast. Von dem Gast muss ich wohlfühlen. Das ist nicht nur ein Essen und Trinken anbieten, sondern mehr Aufmerksamkeit und Zugang zum Gast. Das zeigt, dass meine Gäste wiederkommen. Also ich habe teilweise auch Dubaier Gäste oder lokale Gäste, die sehr permanent hier sind. Also 20, in der kurzen Zeit 20%, wir haben die Stammgäste.
Okay, gut. Dann mit Reservierung, ohne Reservierung. Wie viel Prozent der Gäste kommen mit und wie viel kommen ohne Reservierung?
Schön. Es ist saisonbedingt, weil momentan wenn wir in der Laufkundschaft, wir befinden uns gerade in den Boulevard, diese Fußgängerzone kann man auch sagen. Wir haben vielleicht mal hier in Dubai 30% Laufkundschaft, 70% über Vorbestellung.
Wow.
Und in Deutschland kann ich sagen, sogar 99% wir haben mit Vorbestellung.
Wow, okay, gut. Dann muss ich als Konsument mein Verhalten mal hinterfragen, weil ich selten reserviere, selten. Ich probiere es immer auf gut Glück, ja. Gut, dann habe ich gesehen, deine Rezeptionsdamen, die Rezeptionistinnen haben ein iPad und sammeln dort auch Daten über den Gast. Wie wichtig ist das Thema Daten für dich als Gastronom, die Daten der Gäste?
Sehr wichtig, vor allem das System, was wir benutzen, nennt sich Seven Room. Und das ist so detailliert, dass wirklich wir erfahren von dem Gast, was er letzte Mal, wie viele Personen ist er gekommen, in welche Tisch hat er gesessen, welche Wünsche er gehabt, wie viel hat er verzehrt und wie oft da war. Und das ist sehr, sehr wichtig für uns. Und natürlich, wir nehmen auch mit den Leuten wieder Kontakt, wenn wir ein spezielles Event haben oder bestimmte Veranstaltungen und so weiter, informieren unsere Gäste. Und unsere Damen sind spezialisiert. Und wenn die Herrschaften reinkommen, dass wir haben auch ein System, dass jeder Gast, dass er im Laden reinkommt und wird eine Zettel bei der Bedienung mitgegeben. Zum Beispiel hatte Geburtstag eine Torten vorbestellt.
Okay.
Der Herr ist Vegetarier, hatte Vegetarier dabei.
Ja.
Der an dem Gast zwei Gläser Champagner aus Haus.
Ja, wow.
Und jeder Gast, sobald die Damen den Gast zum Tisch begleiten und geben auch, sage ich mal so, die Info weiter an den Kollegen, dass er oder der Gast zum Beispiel hat seine eigene goldene Messer. Oder kommen erst mal zwei und dann andere vier kommt später. Und also wir sind gut informiert und das System in Dubai, muss ich sagen, in Deutschland arbeiten wir immer noch mit Reservierungsbuch.
Okay.
Aber funktioniert genauso gut. Aber hier ist wirklich sehr modern und sehr informativ.
Ja, also das nehme ich nicht nur bei dir wahr, sondern im Grunde genommen, jedes hochwertige Restaurant will meine Telefonnummer haben und über die Telefonnummer haben sie meine Daten und dann können sie mich zuordnen, ja. Okay, das heißt, ich finde den Weg hierhin über das Marketing, 80% Bestandskunden, Stammkunden in Deutschland, 20% hier. Die meisten machen einen Termin, der Kellner weiß, worauf er zu achten hat, so. Und dann beginnt das Verkaufen. Am Tisch. Das merke ich, das funktioniert bei dir hier extrem gut. Die schauen wirklich, dass sie immer eine Vorspeise mitverkaufen, dass sie immer den Wein mitverkaufen. Sie gucken auch, dass sie neue Sachen vorstellen. Ihr macht das ja richtig gut. Beim letzten Mal kam jemand mit so einem Wagen und hat dann verschiedene Fleischstücke vorgestellt. Und dann kannst du sagen, okay, ich nehme das oder ich nehme das. Das fand ich sehr gut. Aufmerksam sind sowieso immer alle bei dir. Worauf achtet ihr verkäuferisch?
Ja, mit dem Verkauf, zum Beispiel, wenn wir spezielle Produkte haben, das wir verkaufen möchten, zum Beispiel, wir haben sehr, sehr hochwertige 3H zum Beispiel.
Ja.
Wir haben ja nicht viel und der Küchechef sagt jeden Tag, okay, die Sachen sind heute im Angebot. Und wir geben natürlich die Karte, alles und zusätzlich danach unsere Mitarbeiter. Nicht, dass ja jetzt, wenn es zwangsweise irgendwie aufdringlich den Gast das verkaufen möchte, sondern macht den Gast aufmerksam damit. Unter anderem haben wir das auch. Und das machen wir auch mit allen Produkten. Sei es jetzt Spezialtränke, wir haben heute so einen Cocktail kreativ, oder wir haben den Champagner heute, oder wir haben den Fleisch oder den Fisch. Zusätzlich, wir präsentieren, oder machen wir aufmerksam unseren Gästen.
Okay. Ist das dann, ein Kellner bekommt immer den gleichen Gast oder ist es egal, welcher Kellner das macht? Meine Erfahrung ist, ich habe mehrfach die gleiche Kellnerin gehabt, die das grandios macht. Aber wie ist das? Sorgt ihr dafür, ein Kunde eher ein Kellner oder ist das Region im Restaurant? Diese Region ist der Kellner oder wie läuft das?
Wir machen das so gut wie möglich, dass die gleiche Bedienung, Kellner oder Kellnerin, den bestimmten Gästen bedient.
Okay.
Aber das gelingt nicht immer, weil ein Gast mal sitzt in einem Tisch und mal in einem anderen Tisch. Obwohl wir haben Gäste, die mittlerweile auch, die haben ihren goldenen Messer, Besteck und so weiter. Nächstes Mal schreibt auch meinen Namen auf dem Tisch. Und die wollen auch von dem Kellner bedient werden. wir gehen auch deren Wunsch auch nach. Und so gut wie möglich machen wir das auch.
Okay, super. Wie gut funktioniert das mit dem Verkaufen? Wie gut funktioniert das, dass der Kunde der Empfehlung, dem Vorschlag des Kellners folgt? Egal, ob es jetzt bei Cocktails, bei Wein, bei Speisen ist. Wie viel Prozent Einfluss hat der Kellner darauf?
Kommt darauf an. Wenn eine Kellner der Profi ist, eine Sache ist auch Unterschied. Ich verbiete auch meinen Kellner wirklich, den Gast quasi nicht abzocken, auf Deutsch gesagt. Wirklich. Und wenn der Gast gibt, manchmal machen sie das selbst. Und dann sage ich auch, nicht übertreiben, auch den Gast, wenn er uns vertraut hat, den Vertrauen nicht missbrauchen. Wirklich, machen auch viele. Aha, Touristik oder einmalig. Das verbieten wir auch, weil wir gute Kellner, also wenn ich selbst, ich in meinen jungen Jahren als Kellner war, ich habe gar keine Speisenkarte von den Gast gegeben.
Okay.
Wirklich. Und kann man, aber dennoch muss man dem Gast nicht mit Gewalt was aus der Tasche sehen. Mhm. Weil der Gast möchte man wiedersehen.
Mhm. Ist für mich als Gast das Perfekte, wenn ich keine Speisekarte brauche. Weil ich weiß, was ich mag und dann sage ich, möchte das. Und der Kellner sagt, ja super, machen wir.
Also wenn ich jetzt hier bediene ich ab und zu mal auch und meine deutschen Gäste gebe ich wirklich. Sie meistens brauchen auch gar keinen. Sie kennen unsere Speisekarte auf Deutschland so auswendig, dass sie direkt wissen, was sie haben wollen. Aber wenn wir neu hier sind, ich erkläre auch mündlich, was wir alles haben. Dennoch gebe ich die Karte, damit wir auch die Preise sehen und so weiter. Deine Frage war, wie funktioniert das aber im Film? Das ist wirklich, spielt eine große Rolle. Das ist einfach, hilft beim Sprung. Damit der Gast, wir machen das leichter vom Gast. Manche Leute irritiert, wissen nicht und wer kriegt was. Beim gute Erklärung und meistens, was in Dubai sehr üblich ist, das ist zum Teilen alles. In Dubai ist es, ja, es ist dein Teller, es ist mein Teller, ich esse das und so. Hier kommt alles in der Mitte manchmal.
Ja.
Also meistens. Ja. Und das ist eine Aufgabe für einen guten Kellner, wenn er gut erklärt, okay, ich sehe ich ja zum Beispiel der fünf Mann, bis ich auch frage erstmal, ob der irgendwie eine Allergie hat oder irgendwelche, und ansonsten ja fünf Personen, wenn die wollen, müssen sie auch eine Vorspeise. Dann stellt man vor, machen wir das und das und das. Meistens 90% vertrauen die Gäste auch uns, wenn wir denen anbieten. Und dann genauso geht mit Fleisch und Beilagen und so weiter.
Cool. Gut. Die goldenen Messer. Wie funktioniert das mit den goldenen Messern? Wie bist du da drauf gekommen?
Goldene Messer, wie ich drauf gekommen bin, also das machen wir schon seit Anfang an in Düsseldorf. Nur das Einzige, was wir geändert haben, das haben wir hier in Dubai, damit er wird vergoldet.
Okay.
Also die Geschichte ist nichts neu. Also in Deutschland, wir haben um die 7.000, 8.000
Messer
vor allem Läden. Und ich stamm gestern wirklich und das ist nicht käuflich. Egal, wie viel jemand bereit ist zu zahlen, das machen wir nicht. Und das muss man verdienen.
Okay.
Und den haben wir seit kurzem auch in Dubai durchgeführt. Und du gehörst auch langsam dazu und musst dich heute nicht damit überraschen, dein goldenes Messer zu präsentieren.
Okay, bin ich gleich gespannt. Okay.
Ja?
Das bleibt immer hier, das kann ich nicht mit nach Hause nehmen.
Nein.
Das bleibt immer hier.
Aber wird nur von dir benutzt. Wenn du
okay.
Jetzt, ich habe noch nicht geschafft, dein Besuch war so kurz und du hast natürlich auch hier deine Gabel
ja.
Und du hast auch hier deine Servietten auch gesteckt, also auf deinen Namen, aber bei deinem nächsten Besuch präsentiere ich dir auch.
Okay, Wahnsinn. So, und das ist jetzt schon das volle Programm, weil du hast mir irgendwann mal erzählt, es gibt unterschiedliche Stufen. Es gibt einmal die Stufe nur Messer. Und wie geht's dann weiter?
Wir haben auch vor, jetzt demnächst bei Diamond Member. Und das ist gegen Bezahlung. Da kriegt man einen goldenen Messer, das ja also komplett vergoldet ist.
Mhm.
Und den Namen ist es mit Diamond geschrieben.
Okay.
Und gibt's auch so eine Box. Und das Programm geht weiter, dass wir holen der Gäste ab mit der Limousine und bringen wir es zurück nach Hause. Und wir geben auch immer Garantie, dass ihr, egal wann ist, bis 10 Personen, wenn die so 6 Stunden früher uns anrufen, wir geben ihnen eine Platzgarantie. und in deren Geburtstagen zahlen die nur eine Hälfte und da nennen sich das Diamond Member.
Okay, nochmal zum Verständnis. Ich rufe an und sage, ich will mit 10 Leuten zum Essen kommen, selbst wenn es 6 Stunden vorher ist. Also mittags rufe ich an, komme heute Abend. Dann holt ihr mich ab mit einem eigenen Wagen, mit einer eigenen Limousine. Okay, ich habe dann hier vor Ort das vergoldete Messer und mit Diamanten besetzt meinen Namen. Okay, und ich habe dann an meinem Geburtstag zahle ich nur die Hälfte. Wenn ich meine Gäste, meine Freunde einlade, dann zahle ich nur die Hälfte. Okay, was kostet so eine Mitgliedschaft?
Diese Mitgliedschaft kostet $2,000 pro Monat.
Okay, $2,000 pro Monat. Dafür habe ich das hoch individuell. Wow, cool. Wie viele Gastronomen machen das? Ich kenne das so nicht.
Nein, auch nicht.
Also es gibt ein Lokal auf Blue Waters, ein asiatisches. Da gibt es die Sushi-Sticks in einer Box. Habe ich auch mit meinem Namen, weil wir da ein paar Mal waren. Kannst du auch nicht kaufen. Machen die dir irgendwann. Kannst du auch nicht sagen, ich will das jetzt haben. Okay. Gut, und das hier, aber das vergoldete Messer, das entscheidest du, wann der Gast das bekommt.
Genau.
Okay.
Und das überraschen unsere Gäste. Und das verdient man wirklich. Bei der anderen kauft man.
Okay, gut. Also wer noch nicht so weit ist mit dem Verdienen, dann kann er sich das für 2.000, $2.500 im Monat kaufen. Okay, wie gut funktioniert das? Also wie eitel sind die Menschen?
Mit dem goldenen Messer, die Gäste sind begeistert, wirklich. Genauso wie du jetzt geil gefunden hast. Und jeder andere Gast findet das auch. Und wenn man gerade reinkommt. Und vor allem diese Individualität. Also, dass niemand anderen bevor das gemacht hat. Vor allem so mit dem Boxen, alles professionell in den goldenen Messer. Und vor allem, wenn man mit anderen Gästen ist, das ist ja nicht
ja.
Aha,
ja.
Ich bin was Besonderes und das kommt sehr gut an.
Ja, Wahnsinn.
Und ich habe auch vor, bei demnächst ein eigenes Stangenmesser, Fleisch. Bei Dry Age zum Beispiel, du hast dein Stange, mein Lieblingsstück Fleisch zum Beispiel, du magst Ribeye, Roastbeef oder T-Bone oder der Tomahawk. Wir haben so eine Stange und jedes Mal, du kommst und schneiden wir so, du bist mit 5 Leuten, willst du deine 5 Leute einladen, so einen Ribeye zum Beispiel.
Mhm.
Und dann, du sagst, aha, mach vor 5 Personen, schneiden wir das ab. Und das Fleisch bleibt in der Schrank für deinen nächsten Besuch. Also okay. Dein eigenes Stangefleisch gibt's auch.
Okay, Wahnsinn.
Das haben wir aber noch nicht praktiziert. Das
ja,
ist
aber wir kommen. Ja, ja, okay, gut. Wie wird die Gastronomie in der Zukunft aussehen? Weil jeden Tag 3 neue Restaurants in Dubai. Der Wettbewerb ist unglaublich. Ihr seid vom Preis her sehr weit oben. Wie denkst du, wird das in Zukunft werden?
In Gastronomie, das ist so wie der Tierwelt. Die Starke werden überleben.
Okay.
Und natürlich, täglich kommen wirklich neue Läden mit neuen Ideen. Jeden Tag wird mal anderes, wobei in Dubai ist es noch sehr in das was Besonderes sein. Und trotzdem, wie gesagt, die guten Qualität ist durch.
Mhm. Wie siehst du Gastronomie in Deutschland? Also man merkt so ein bisschen, dass die Leute weniger Geld haben. Es werden viele Arbeitsplätze abgebaut in Deutschland. Und abends essen gehen und was Besonderes und dabei auch gutes Geld ausgeben, das werden sich nicht mehr so viele leisten können. Wie siehst du die Entwicklung in Deutschland?
Hoffe ich, dass das etwas in sich verbessert.
Okay.
Und wie du gesagt hast, ist das so recht. Wir merken das, obwohl wir merken das nicht, weil in den Preissegment, was wir sind, wir haben keine, es ist nicht gemerkt. Sorge, wir haben noch 2023 eine Umsatzsteigerung gehabt, oder? Mhm. Aber weniger Profit, weil dementsprechend ist alles teuer geworden.
Mhm.
Also wir zahlen jetzt vielleicht vor 3 Jahren um die 15 Euro pro Kilo Fleisch mehr.
Mhm.
Personal hat sich dramatisch verteuert, verstehe ich auch. Aber es ist ja ein Kellner bei mir 2000 früher verdient hat. Er kommt nicht so richtig heute und hat Minimum verdient 500 Euro mehr. Die Energie, hat sich nicht verdreifacht, weiß ich.
Ja.
Also ich habe Richtungen letzte Woche von Deutschland mitbekommen. Es ist schwierig geworden. Hoffe ich, dass die Situation sich verbessert. Aber unsere Läden ist merkbar, aber nicht so wie bei den anderen. Dennoch spürt man. Wie gesagt, wir haben mehr Umsatz als weniger Profit, weil unsere Kosten sind auch gestiegen.
Okay. Was kann ein Unternehmer aus einer anderen Branche von dir lernen? Hast du ein, zwei Tipps, wo du sagst, das war für dich extrem wichtig und wertvoll für deinen Erfolg und das können andere Unternehmer von dir übernehmen?
Service, Umgang mit Kunden. Wenn zum Beispiel irgendwie kann man nicht allen zufriedenstellen. Fehler macht jeder. Aber wie man den Fehler korrigiert, wie man mit dem Fehler umgeht, wie man die Kunden zufriedenstellt, wie baut man eine Beziehung zu so Kundschaft. Ich zum Beispiel, ich habe gestern, dass ich von denen länger nicht höre, wirklich, ich rufe nicht an, damit er wieder zu mir kommt. Oh, so was ist mit ihm? Ich rufe später, soll ich an? Oder bei bestimmten Anlässen, also ich rede von Gastronomie, wenn bestimmte Anlässe ist, muss man auch eine kleine Aufmerksamkeit, extra Aufmerksamkeit schenken die Treue muss belohnt werden. Und deswegen, ich bin einer von den wenigen wegen Gastronomen, gerade in Corona-Zeit, wo die vielen, vielen Läden zugegangen sind, wäre nicht meine Stammkundschaft jetzt heute nicht existiert.
Okay.
Und die haben mich wirklich, muss ich mal von allen meinen Gästen so laut Dankeschön sagen. Und da muss man auch den Gästen Aufmerksamkeit schenken und nicht nur deren Geld nehmen.
Also der Schlüssel zum Erfolg ist der Service, das wirkliche Interesse an dem Kunden und die Stammkunden helfen dir auch durch die Krise durch.
Ja.
Okay. Angenommen, jemand fängt jetzt an, darüber nachzudenken, ein Restaurant zu eröffnen. Er sagt, ich will mich jetzt selbstständig machen, ich gehe in die Gastronomie. Was sind deine drei Tipps? Worauf muss der achten?
Das ist, die Frage hat so viele Seiten. Kommt darauf an, was er macht, wie, ob, in welchem Biom und in welchem Bereich, in welchem Segment, sage ich mal so. Was wichtig ist in der Gastronomie, bevor man den Laden aufmacht, muss man seine Kunden ausgesucht haben.
Okay.
Ich brauche eine Schuhe, gehe ich in den Schuhgeschäft. Und danach muss ich meine Schuhgröße, also ich habe nur Größe 41, muss ich nicht den 44 aussuchen. Gezielt. Location ist sehr wichtig. Was ich verkaufe, wer ist meine Kundschaft?
Also, Zielgruppe klar definieren, positionieren, wofür stehe ich nicht. Die Lage, 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 Lage.
Lage, Lage, Lage. Und okay. auch Lage, Lage, Lage ist es auch wichtig. In dieser Lage, wer befindet sich in diesem Lage? Ich kann nicht jetzt einen Pommesbude in einen Nobelviertel aufmachen. Oder einfache Siedlung, eine Edel. Ja, es muss wirklich situationbedingt wiederum, kann man zurückkommen auf die Lage. Lage ist wichtig und du musst auch erstmal deine Klientel aussuchen und danach Lage, wer lebt in dieser Gegend? Ist es eine Fußgängerzone? Es ist eine Laufkundschaft? Es kommt gesit Leute dahin. Es ist ein Tagesgeschäft. Es ist eine Ecke, wo nur tagsüber funktioniert. Oder lebe ich nur von Einwohnern. Und die Sachen muss man verdammt berücksichtigen. Ansonsten man kauft Falschschuhe, sage ich mal so.
Okay. Macht man das selbst? Oder hat man da Berater, die diese Standortanalyse für einen machen?
Kommt darauf an, wie ist, wie du gesagt hast, wenn er erste Mal er noch gar nicht gemacht hat, der braucht definitiv einen Berater. Also viele Leute machen die Fehler, denken, dass er Gastronomie ist, ist einfach, wasch den Laden auf, laufen allein, ist ja nicht so. Vor allem wirklich für die Investoren, dass die an falschen Personen investieren und denken, aha, geht, ist nicht einfach. Also ihre Erfahrung ist absolut erforderlich. Und wenn er ganz Anfänger ist, dann muss unbedingt einen Berater holen, nicht leichtsinnig, einfach, mache ich, läuft und viele Leute sind auf der Straße gefallen.
Okay, gut. Woran scheitern Gastronomen? Was sind die drei Hauptgründe aus deiner Sicht, warum Restaurants wieder schließen. Egal, ob sie schon viele Jahre da sind oder ob sie erst ein Jahr aufhaben. Welche drei Fehler machen die meisten?
Fehler machen viele, das unterschätzen. Viele denken, es läuft von allein, zieht sich zurück, kümmern sich nicht drum. Und falsches Personal, schlechter Service, Kundenpflege. Und das sind die Fehler, von Gastronomen gemacht wird, aber kann auch andere Gründe sein. Da kann der Gastronom nichts dafür, wenn es kommt Krise oder irgendein, also das ist
ja oder die Baustelle direkt vor der Tür.
Ja.
Und dann drei Jahre Baustelle und dann kommt keiner mehr. Ja. Also das ist super, das passt auf alle Branchen. Das eine ist, sich zu früh aus dem Operativen rausziehen. Das sehe ich in vielen Branchen. Das falsche Personal, überall ein Problem. Es werden falsche Leute eingestellt. Die kümmern sich nicht um die Kunden und um die Nachfrage. Ja, okay, wunderbar. Kaufen Gastronomen das Lokal oder wird das gemietet? Und wenn gemietet wird, wie lange ist so ein Mietvertrag? Weil das hier hast du ja unglaublich aufwendig gemacht. Das ist ja ein Wahnsinn hier. Also hinter uns, das seht ihr jetzt nicht, seht ihr vielleicht nachher, seht ihr das höchste Weinregal in den Emiraten, ne?
Ja, war in der Zeitung sogar.
So, also das ist, also hier steckt Millionen drin. Kaufen, mieten, wenn mieten, wie lange sind diese Mietverträge?
Also kaufen ja hier sowas, das ist leider nicht die kleinen Gelder. Also bei uns ist, in unserem Fall ist es gemietet, wir haben 5 Jahre plus 5 Jahre.
5 Jahre und dann kannst du mal 5 Jahre verlängern?
Option, ja.
Okay, gut. Das, was du hier reingesteckt hast, wirst du nie wieder rauskriegen. Wenn du nach 10 Jahren rausgehst und du sagst, ich lasse euch das hier so, dann sagt der, bekommst du nichts.
Ach so, der Hauseigentümer natürlich nicht. Sei es, ich verkaufe das an Nachfolger und da kriege ich einen Abstand.
Ja, okay.
Ist was anderes.
Was ist in Deutschland? Sind die auch gemietet oder sind das?
In Deutschland sind auch alle
gemietet.
Aber die Miete in Deutschland nicht zu vergleichen. Also meine Jahresmiete in Deutschland ist ja Monatsmiete hier.
Die Jahresmiete in Deutschland ist die Monatsmiete in Dubai.
Ja.
Gut. So. Und dann sind wir vielleicht beim nächsten Thema. Die wenigsten werden am Start so viel Geld haben, dass sie das überhaupt finanzieren können. Wo bekommt ein Gastronom zum Start das Geld her?
Ja gut, also meine Background ist, ich mache nicht seit gestern und ich habe 3 erfolgreichste Läden in Deutschland und auch nicht seit gestern. Und meine Bilanzen zeigt, dass das ist alles.
Gut, also du kannst zur Bank gehen und die Bank gibt dir Geld. Problem
Nein,
ist.
Nein, Bank nicht. Wir haben jetzt unseren langjährigen Sparnis von Deutschland. Also
hier
in meinem Fall.
Ja. Mhm. So, aber wenn du angefangen hast in Deutschland, brauchtest du ja auch Startkapital. Auch deine Ersparnisse?
Als ich den Laden aufgemacht habe, wirklich, ich habe mein ganzes Sparnis, also ich habe Geld geliehen von den Freunden und. Als ich den Laden aufgemacht habe, habe ich meinen ersten Personal bezahlt per Ware bekommen. Ich habe 8.000 Euro habe ich eine Rückendeckung gehabt. Das war ein ganz, 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 ganz großes Risiko und bin ich das eingegangen. Und zum Glück, mein Laden hat nicht länger gedauert. Am 17. Juli 2008 habe ich aufgemacht. Am 13. August, ein Mittwoch, war ein Artikel in der Zeitung. Und seitdem ist bis heute mein Laden ist voll. Also die 8.000 Euro konnte ich nicht mehr gebrauchen. Ich wirklich. Das war ein Zufall und ein Glück. Das war meine wirklich persönliche Geschichte. Und ich habe so minimal, ich habe in der Baustelle, ich habe Geld gespart. Ich habe in Frankfurt gelebt und in Düsseldorf den Laden umgebaut und abends zurückgegangen zum Arbeit. Und teilweise, ich habe in der Baustelle geschlafen auf dem Bad. Und habe ich das sehr, sehr, sehr mühsam aufgebaut.
Cool.
Auch im Anfang, als ich nach Deutschland gekommen bin. Ich habe eine kleine Serie, 300 Einwohner, sein Dorf. Und ich habe in der nächsten Ortschaft eine Arbeit gefunden gehabt. 7 Kilometer bin ich zu Fuß gelaufen. 2 Stunden habe ich das Schweinestall sauber gemacht. Und 7 Kilometer zurückgekommen und dafür habe ich 10 Deutsche Mark bekommen.
Mhm.
7 Monate lang.
Mhm.
Und ja, heute stehe ich hier. Jede wirklich Cent ist mit viel Schweiß verdient.
Jetzt bist du 3 Wochen im Monat in Dubai, 1 Woche in Deutschland. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass du ganz in Dubai bleibst?
Nein, gar nichts. Gar nichts. Deutschland bleibt mein Heimat und ich bin sehr dankbar an Deutschland, dass mir diese Möglichkeiten gegeben hat. Deutschland, ich habe meine Freunde da, ich habe meine Familie da, ich habe meine Geschäfte da. Deutschland bleibt immer noch meine Hauptbusiness, mein Hauptwohnsitz und Dubai ist es Plan B und geplant war und ist hoffentlich, dass er umgekehrt 3 Wochen Deutschland, 1 Woche Dubai, je nachdem oder noch seltener.
Mhm.
Aber ich bleibe in Deutschland und kommt nichts in Frage, dass er irgendwann noch sehen sollte hier, aber wie gesagt, meine Kinder sind in Deutschland geboren, meine Freunde sind in Deutschland, meine Gäste, alle meine Freunde sind mittlerweile sind auch dort und das wäre Verrat, wenn ich das tun würde.
Wunderbar. Gut, das nehmen wir als Schluss direkt. Nochmal von meiner Seite aus, wenn ihr, also ich kann jetzt nur das Fleisch beurteilen. Ich habe noch nie bei dir Fisch oder so oder Seafood gegessen, aber das Fleisch ist next
vielleicht,
level.
Vielleicht heute können wir Fisch probieren.
Okay, gut.
Muss für dich aber dann ein anderes Fischmesser mit Namen.
Ja, okay. Nein, ich mag Steak, ich mag das rote Fleisch und da bleibe ich auch gerne bei. Also, wenn du mal nach Dubai kommst und willst was Besonderes erleben, dann guck mal bei Reef & Bee vorbei. Das ist im Vorgarten von Burj Khalifa, ist also direkt um die Ecke. Es gibt rund um den Burj Khalifa und die Fontänen und die Dubai Mall gibt es so einen Innenstadtring, nennt sich Boulevard. Und genau an diesem Innenstadtring ist Reef & Bee. Also perfekte Lage, auch wenn du abends noch irgendwie weg willst oder wenn du vom Shoppen aus zum Essen willst, ist das hier die perfekte Lage. So, Attacke.